Wir sind ja auch Weltmeister da drin, in Deutschland, Europa, neue Technologien gleich bis ins kleinste Detail regulieren zu wollen. Aber damit machen wir natürlich alles auch langsam und träge. Und das Dritte ist für mich das Thema Partnerschaften neu denken. Ich sehe, dass wir in Deutschland immer noch so sehr isoliert über, es gibt Forschung, es gibt Startups, es gibt Industrie nachdenken. Und da müssen wir mehr Partnerschaften machen. Es gibt ja immer so dieses Thema Public-Private Partnership und so weiter. Das sehe ich, dass das in zum Beispiel in den USA ganz anders ausgelebt wird. Und da müssen wir ran, da müssen wir schauen, dass wir da mehr Brücken schlagen, weil ich glaube, die großen Themen, die wirklich auch das Land voranbringen können, die kann man nur in Partnerschaften gemeinsam aufbauen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek. Mein Gast heute baut Kernfusionsreaktoren, eine unfassbar faszinierende Technik. Heike Freund von Marvel Fusion forscht und baut in Deutschland an dieser absoluten Zukunftstechnik. Was sie zu erzählen hat, ist beeindruckend. Ein Fusionskraftwerk von ihr wird nur circa die Größe eines Fußballfeldes haben, aber kann ein ganzes Kohlekraftwerk ersetzen. Für die Zukunft könnte man auf diese Art also Kraftwerke dort bauen, wo viel Strom auch verbraucht wird. Alle Details und noch viel mehr beeindruckende Insights gibt's jetzt im Podcast. Bleibt dran und viel Spaß. Wow, bei mir im Podcast jetzt Heike Freund von Marvel Fusion. Hallo Heike.
Hey, hallo, freue mich hier zu sein.
Man mag es nicht meinen, aber ich beschäftige mich nicht jeden Tag mit eurer Branche. Was machst du?
Wir bei Marvel Fusion beschäftigen uns mit der Kommerzialisierung der Fusionsenergie. Fusionsenergie ist das Gegenteil der Kernspaltung. Wir spalten keine Atomkerne, sondern wir fusionieren sie miteinander. Und dabei entsteht CO2-freier, sauberer, sicherer Strom. Also genau das, was wir im Energiesystem der Zukunft brauchen.
Der Strom entsteht wahrscheinlich nicht, wenn zwei Atomkerne sich verschmelzen, sondern das wird warm und von der Wärme wird dann wahrscheinlich eine Wasserturbine oder Dampfturbine angetrieben, oder?
Genau, in unserem Fall entstehen beschleunigte Teilchen und die kann man entweder direkt in Strom umwandeln, also in positiv geladene Teilchen, oder auch über Wärme in Strom umwandeln, genau.
Ich habe neulich gelesen, also Atomkerne sind ja schon eher relativ klein. Mhm. Und wenn ein Atom so groß ist wie ein Bus, dann ist der Atomkern nur so klein wie ein Reiskorn. Das ist ja verrückt. Also es ist tatsächlich, also ein Atomkern ist ja tatsächlich nochmal deutlich kleiner als ein Atom. Wie kann man die dann miteinander verschmelzen? Und wer kommt auf solche Ideen?
Also mit den Größendimensionen kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob ich das bestätigen kann oder nicht.
Das ist okay.
Aber wie man die miteinander verschmilzt, da gibt es zwei grundsätzliche Ansätze. Entweder gibt es einen Magnetfusionsansatz, da verwendet man sehr starke Magneten und hohe Temperaturen. Wir verwenden in unserem Ansatz Laser, sehr kurze Laser mit hohen Intensitäten, schießen mit diesen Lasern auf ein kleines Treibstoffkügelchen und lösen so die Fusionsreaktionen aus.
Ist das ein Produkt, dass ihr von der Pike auf selber euch überlegt oder sagt man, na, es gibt ganz viele tolle Grundlagenforschung und theoretische Forschung und wir müssen nur noch bauen?
Also wenn ich einmal den Fusionsbereich mir anschaue, bitte, dann gibt es global 43 privatwirtschaftliche Firmen, die sich mit dem Thema Fusionsenergie beschäftigen und insbesondere damit, wie bekommen wir damit Kraftwerke gebaut.
Also wie viele davon gibt es in Deutschland?
Von den 43 sind 3 in Deutschland, über 20 sind in den USA. Und wenn man das sich aber nochmal nach Technologien anschaut, dann gibt es auf der einen Seite die Magnetfusion und auf der anderen Seite die Laserfusion. Und in der Laserfusion gibt es nur 7 Firmen und von den 7 Firmen weltweit sind wir die Firma Marvel Fusion, die bisher am meisten Funding bekommen hat, am meisten Mitarbeiter hat, am meisten Experimente durchgeführt hat. Also da sind wir schon global führend dabei.
Was würde so ein Magnetfusionsunternehmen sagen, warum es eine doofe Idee ist, Laser zu machen?
Ach, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt doof, das eine oder das andere zu machen. Ich glaube, wenn auch beides funktioniert, dann, also die Welt, die braucht einfach unfassbar viel Strom in der Zukunft. Ja. Und also Strombedarf weltweit wird enorm zunehmen und von dem her brauchen wir neue Lösungen, innovative Lösungen. Ich sehe halt gerade bei der Lasertechnik einen sehr klaren Weg zu einem Kraftwerk. Ich sehe auch bei der Lasertechnik die Art von Technologie, die wir verwenden, also sehr kurze Laserpulse mit hohen Intensitäten. Das ist ein Bereich, der auch in der Lasertechnik momentan extrem vorangetrieben wird, auch in der Medizintechnik, in den Materialwissenschaften. Das heißt, da können wir auf viel aufbauen, was sowieso gerade passiert. Und vielleicht noch als letzten Punkt dazu, Kurzpuls-Lasertechnik ist auch ein Bereich, den können wir richtig gut in Europa. Also 2 Physik-Nobelpreise in den letzten 5 Jahren gingen an europäische Wissenschaftler für Kurzpuls-Lasertechnik. Also das ist ein Bereich, den können wir gut hier. Da gibt es auch ein tolles industrielles Ökosystem, also mit führenden Firmen in dem Bereich. Von dem her haben wir hier all die Grundlagen geschaffen, um daraus auf Fusion zu machen.
Du hast eben schon erzählt, der Weg zu einem Fusionskraftwerk ist bei der Lasertechnologie relativ gut vorstellbar. Da möchte ich gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich habe noch einen Größenvergleich mitgebracht, wo du wahrscheinlich auch erstmal gucken musst, ob das stimmt. Und aber wenn wir in dem Vergleich wieder bleiben mit dem busgroßen Atom und ich gesagt habe, ein Atomkern ist dann in dem Vergleich so groß wie ein Reiskorn, dann ist ein Elektron immer noch kleiner, als dass man es mit dem bloßen Auge sehen könnte. Also die Elektronen sind dann auch nochmal kleiner. Und das heißt, mit diesen Lasern manipuliert ihr in so einer kleinen Struktur herum. Das ist ja unfassbar. Du hast gesagt, die Reaktoren kann man sich schon gut vorstellen, dass die irgendwie funktionieren. Ich habe gelesen, die sind dann ungefähr so groß wie ein Footballfield oder
ja,
sowas.
Ja, Fußballfeld, ist genau richtig.
Okay, und was muss dafür alles passieren? Also ich habe jetzt verstanden, welche Technologie er benutzt. Ich habe verstanden, dass da anscheinend viel Energie freigesetzt wird, die man dann wieder in verstromen kann. Ich habe verstanden, dass ganz viel Strom gebraucht wird. Aber was sind die einzelnen Bestandteile? Gibt es schon weltweit einen Kernfusionsreaktor?
Also was es weltweit gibt, sind Testanlagen und vielleicht auch als tolle Nachricht, es wurde vor ungefähr 14 Monaten das erste Mal Nettoenergiegewinn gezeigt, auch in einem laserbasierten Ansatz. Wissenschaftler in den USA haben demonstriert, dass sie aus dem Fusionsprozess selbst mehr Energie rausbekommen haben, als sie reingesteckt haben. Es war ein riesen Meilenstein in der Wissenschaft und der Ansatz, den man aber so in den USA gesehen hat, kann man noch nicht 1:1 in ein Kraftwerk übertragen. Und da setzen wir mit Marvel Fusion genau an, haben modernste Lasertechnik entwickelt, um das möglich zu machen und um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Wie kann man sich sowas vorstellen? Du hast schon genau richtig gesagt, wir hätten die Größe von einem Fußballfeld, um mehrere hundert Megawatt an Strom zu produzieren. Also das ist vergleichbar mit einem großen Kohlekraftwerk oder auch so einem Atomspaltungskraftwerk. Also kommt viel Energie raus. Wir haben die Fläche von einem Fußballfeld. Ja. Da steht in der Mitte ein Fusionsreaktor drauf. Ein Fusionsreaktor hat dann einen Durchmesser von 10, 15 Meter, kann ich mir so...
3, 4 Stockwerke hoch oder so?
Gar nicht so hoch. Ja. Also können wir wie so eine metallene Halbkugel vorstellen. Mhm. Und da schieße ich dann mit vielen Laserstrahlen rein. Mit vielen Laserstrahlen fokussiere ich die auf ein Treibstoffkügelchen. Und dann treffen diese Laserstrahlen das Treibstoffkügelchen, lösen die Fusionsreaktionen aus und das Endprodukt sind dann positiv geladene Teilchen und Wärme. Und das kann man dann wieder effizient in Strom umwandeln. Und an diesem ganzen Punkt der Stromumwandlung und an der Kraftwerkstechnik arbeiten wir aktuell auch schon zum Beispiel mit Siemens Energy dran. Mhm. Bei mir ist auch klar, wir brauchen starke Partner, um das am Ende dann auch in einem Kraftwerk umsetzen zu können. Weil auch so ein Kraftwerk am Ende zu bauen, ist natürlich auch eine große Engineering-Herausforderung. Da arbeiten wir aktuell schon dran. Genau so kann man sich das Ganze vorstellen. Und vielleicht um diese Laser, ich habe da immer von Kurzpuls-Lasertechnik gesprochen, um das ein bisschen besser greifen zu können. Wir setzen Laserpulse ein, die sind Femtosekunden, also ein paar Femtosekunden lang.
Femtosekunde ist die kleinste Zeiteinheit, die es gibt, ne?
Ah, es geht noch kleiner. Ein Attosekunden ist nochmal kleiner, aber ich wollte mal eine Femtosekunde erklären. Wenn ich jetzt hier eine Taschenlampe hätte und mache die eine Sekunde lang an, dann geht das Licht von hier bis zum Mond. Mhm. In der Femtosekunde geht es durch einen Bruchteil von deinem Haar. Also um mal so eine Femtosekunde zu einer Sekunde quasi ins Verhältnis zu setzen. Und wir können in diesen kurzen Pulsen einen Lichtdruck aufbauen, der ist vergleichbar mit, wenn ich den Eiffelturm nehmen würde, ihn umdrehen würde und auf meinen kleinen Finger setze. Den Druck, den mein kleiner Finger hat, das ist der Druck, den unser Treibstoffkügelchen jetzt vom Laser abbekommt. Also ein sehr kurzer Puls, quasi von der Zeit, wie das Licht brauchen würde, um durch ein Haar zu gehen, mit diesem enormen Druck. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass Fusionsreaktionen ausgelöst wird.
Wahrscheinlich ist das auch gerade irgendwie eine große Kunst, das Leuten so zu erzählen oder so zu erklären, dass sie sich diese Dimension vorstellen können. Also für mich total, total hilfreich. Ganz vielen Dank. In Kohlekraftwerken geht vorne das Tor auf und dann fährt ein Zug mit Kohle rein. In Atomkraftwerken fährt da irgendwie so ein Castor rein und raus. Aber was wird denn auf das Fußballfeld mit dem dem Kernfusionsreaktor fahren?
Also unsere Treibstoffkügelchen bestehen aus verschiedenen Bestandteilen. Da kann ein Bohr drin sein, da kann Wasserstoff drin sein, da können andere Materialien noch drin sein. Was aber, glaube ich, das Wichtige ist, wir brauchen, also wenn ein Kohlekraftwerk, um ein Gigawatt zu produzieren, 2, noch was Millionen Tonnen Kohle braucht im Jahr, brauchen wir 400 Kilogramm, um das Gleiche herzustellen. Also 400 Kilogramm im Vergleich zu 2,4 Millionen Tonnen Kohle. Also es ist einfach eine deutlich dichtere Energiequelle. Es ist die dichteste Energiequelle, die man sich vorstellen kann. Und das kommerziell umzusetzen, wäre aus meiner Sicht wirklich den Hebel, den wir brauchen im Energiesystem der Zukunft. Es ist eine dichte Energiequelle und dann es entsteht kein langlebiger radioaktiver Abfall. Es gibt kein Kettenreaktionsrisiko. Also eine saubere Energiequelle, eine sichere Energiequelle, genau das, was wir brauchen. Und wir sehen jeden Tag, dass es funktioniert, denn die Sonne wird auch mit Fusionsenergie angetrieben. Und jetzt geht es darum, diese Prozesse auf der Erde zu replizieren.
Ihr macht das wahrscheinlich, braucht man für sowas Geld. Und wahrscheinlich dauert das auch nicht 18 Monate, bis der erste Proof of Concept steht und in die Testphase gehen kann, sondern das, wir reden da wahrscheinlich über Jahrzehnte und wir reden über hunderte Millionen, die man braucht. Was ist das Flaschenhals, wo ihr sagt, oh, wenn wir dreimal so viel Geld hätten, wären wir viel schneller fertig? Oder wenn ihr sagt, so, nee, parallel müssen eh noch weitere Nobelpreise gefunden werden, damit wir das umsetzen können? Oder gibt es überhaupt genug Expertinnen und Experten, das zu bauen, weil genug Wissen und genug Geld ist eigentlich da? Was davon kann man sich vorstellen, ist besonders herausfordernd?
Also vielleicht, um die Zeitleiste erst einmal zu adressieren, ja. Unser Ziel ist es, in 10 Jahren Kraftwerke zu bauen. Und damit sind wir auch nicht die Einzigen. Es gab gerade eine Umfrage der Fusion Industry Association unter Fusionsexperten. Und da haben 60% der Befragten angegeben, dass sie Kraftwerke bis 2035 am Netz erwarten. Also 60% der Experten erwarten, dass wir bis 2035 Kraftwerke am Netz haben. Ich finde das erstmal eine tolle Nachricht und eine, die bei all den Herausforderungen und Problemen, die wir aktuell in der Welt haben, einen ja schon mal positiv gestimmt bekommt.
Und das hört sich auch so an, als würde jetzt, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Dorf wohne, so ein Fusionskraftwerk in der Nachbarschaft hat man wahrscheinlich lieber als ein Atommeiler oder?
Also auf jeden Fall ist es dadurch, dass es eine saubere Energiequelle ist, eine sichere Energiequelle ist, ist es das, was ich natürlich auch, diese großen Energiemassen brauche ich zum Beispiel ja auch in einem Stahlwerk, in einem Chemiewerk, ist halt eine Möglichkeit, dass ich so ein Kraftwerk direkt neben die großen Verbraucher zum Beispiel bauen kann. Ja. Also ich kann auch eine komplette Stadt dann natürlich mit Strom versorgen, aber ich sehe es natürlich auch als eine Riesenmöglichkeit, dass ich dort, wo ich so enorme Mengen an Strom brauche, dass ich dort lokal den Strom produzieren kann. Vielleicht auch noch mal eine andere Zahl. Es gibt eine Studie von der Lufthansa, dass wenn man die, wurde in Bloomberg vor ein paar Wochen veröffentlicht, wenn man die komplette Lufthansa-Flotte auf Sustainable Air Fuels setzen möchte, bräuchte man 250 Terawattstunden Strom. Mhm. Der heutige Strombedarf von Deutschland ist 500 Terawattstunden. Das heißt, ich bräuchte die Hälfte vom Strombedarf von Deutschland, um nur die Lufthansa-Flotte mit Sustainable Air Fuels zu versorgen.
Air Fuels sind dann zum Beispiel Wasserstoff aus Wasserstoff?
Also genau, also es sind einfach quasi, ist ein Ersatz zu Kerosin, der aber CO2-neutral funktioniert. Okay. Genau, also genau das, was man in der Luftfahrt der Zukunft bräuchte. Mhm. Und das heißt, da hätte ich natürlich mit Fusionsenergie auch die Möglichkeit, lokal am Flughafen diese großen Mengen an Sustainable Air Fuels herzustellen und ähnliches. Ich könnte auch Wasserstoff damit lokal dort herstellen, wo ich Wasserstoff bräuchte. Also ich glaube, am Ende wird nicht jeder Haushalt in seinem Keller ein Fusionskraftwerk haben, sondern wir werden vor allem dort Fusionskraftwerke sehen, wo wir große Mengen an Strom brauchen oder auch an Hochtemperaturwärme brauchen, ob das in der energiereichen Industrie ist, ob das in der Wasserstoffproduktion ist oder auch bei der Herstellung von Sustainable Fuels.
So eine Anlage könnte um die 150 Millionen Euro kosten?
150 Millionen Euro kostet jetzt unsere Demonstrationsanlage, die wir gerade bauen. Die hat allerdings nur 3 Laserstrahlen. Ein Kraftwerk später hat hunderte an Laserstrahlen. Ein Kraftwerk später wird dann nochmal deutlich teurer sein.
Du bist als COO dort. Wie läuft so eine typische Woche, wenn du nicht bei mir im Podcaststudio bist?
Ah, ich glaube, es gibt gar keine typische Woche. Aber grundsätzlich würde ich sagen, meine Tätigkeitsbereiche sind auf der einen Seite im Unternehmen, der Unternehmensaufbau, die Prozesse, dass wir die richtigen Leute einstellen, die richtige Roadmap haben.
Wie viele Leute seid ihr gerade?
Es sind gerade 70 Leute. Aus über 20 verschiedenen Nationen. Also ist auch super zu sehen, dass wir so von Australien bis Chile und alle Länder, die man zwischendrin finden kann, Mitarbeiter bei uns haben und da auch momentan die besten Leute der Welt, die in dem Bereich arbeiten wollen, auch zu uns kommen. Es macht mich und meine Mitgeschäftsführer auch sehr stolz, dass wir so ein tolles Team aufbauen konnten in München, auch ein sehr internationales Team. Genau, ist einmal nach innen gerichtet, quasi das ganze Thema Unternehmensaufbau, Strukturen, Prozesse ist ein Tätigkeitsbereich. Ein anderer Tätigkeitsbereich ist aber auch das Thema Partnerschaften aufzubauen. Mhm. Ich hatte vorhin darüber schon gesprochen, dass wir zum Beispiel eine Partnerschaft mit Siemens Energy aufgebaut haben, um die Kraftwerkstechnik gemeinsam zu entwickeln. Und so bauen wir aber auch Partnerschaften entlang unserer kompletten Wertschöpfungskette auf, bis hin auch zu möglichen Endverbrauchern. Und ein dritter Bereich, um den wir uns auch mehr und mehr kümmern, auch ich mich mehr und mehr kümmere, ist das ganze Thema Politik, weil wir natürlich auch merken, wenn man so ein neues Thema wie Fusionsenergie vorantreiben möchte, für das noch keine Lobby gibt, noch keine Verbände gibt, noch all diese Strukturen noch nicht, dann muss man auch als Unternehmen selber in den direkten Dialog mit der Politik gehen, weil wir natürlich auch die politische Unterstützung für so ein neues Thema brauchen. Und was wir zum Beispiel sehen zum Bereich politische Unterstützung in den USA und in England, wurde zum Beispiel schon regulatorisches Rahmenwerk erlassen, dass Fusionsenergie nicht wie Kernspaltung reguliert werden soll, sondern wie großindustrielle Anlagen, wie Teilchenbeschleuniger.
Das ist wahrscheinlich die ganze Abnahmezulassung und so weiter von Prozessen, von Teilen, von viel, viel einfacher macht.
Geht viel, viel schneller, ist viel, viel günstiger. Eine vergleichbare Laseranlage ist ja mit dem Daisy Laser, steht ja hier in Hamburg auch mitten in der Stadt, eine vergleichbare Laseranlage. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass wir eine ähnliche regulatorische Leitplanken auch in Deutschland bekommen. Von dem her, das ist sozusagen der dritte Bereich, um den ich mich auch kümmere, das ganze Thema Öffentlichkeits- und Politikarbeit, einfach das Thema Fusion greifbarer zu machen für die Öffentlichkeit, für die Politik, um am Ende aber auch die nötige Unterstützung für so eine neue Technologie zu bekommen.
Du hast gesagt, es gibt noch keine Lobby für euch. Hast du das Gefühl manchmal, es gibt eine Lobby gegen euch von Leuten, die sagen so, oha, lass mal lieber noch ein bisschen Erdöl fördern, denn was die da unten bauen mit 70 Leuten, das ist ja, kann man auf keinen Fall, also da, wer weiß, was die da machen.
Ich glaube, was es natürlich immer ist, man muss einmal erklären, was ist Fusionsenergie, dass wirklich das Gegenteil der Kernspaltung ist, dass es kein langlebigen radioaktiven Abfall gibt. Ich glaube, da gibt es ansonsten erstmal so eine vorsichtige Haltung, ob das bei einem Politiker ist oder auch in der Öffentlichkeit. Wenn man es mal erklärt hat und das Potenzial erklärt hat, dann gibt es eigentlich wenig, was man gegen Fusionsenergie sagen kann. Aber man muss natürlich diese erste Hürde erstmal nehmen. Und da sehe ich schon, dass international sowohl in England als auch in den USA sicherlich schon deutlich mehr in dem Bereich gemacht worden ist und das Thema dort auch schon deutlich bekannter ist.
Was wäre so die Top 1 oder Top 1, 2 Wünsche, die du an all die Politikerinnen und Politiker hast, die hier zuhören?
Also eine große Herausforderung, die ich in Deutschland sehe.
Kannst du auch bayerisch sprechen sozusagen, wenn sie die bayerischen Politiker erreichen sollen?
Das dürfen alle Politiker hören, okay. Die Bayern, die Deutschen, okay. Die Europäer.
Die Bayern, die Deutschen, okay. Ja.
Nein, also eine große Herausforderung, die ich als Deep Tech Company sehe, ist die Lücke, die wir im Wachstumskapitalbereich am Markt haben. Während es noch viele Fonds und viele Investoren gibt, um so die ersten Schritte eines Unternehmens zu finanzieren, ist es im Deep Tech Bereich immer so, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich 50 Millionen, dass ich 100 Millionen raisen muss, um damit meine physischen Demonstrator zu bauen, in meinem Fall eine Laseranlage zu bauen. Und da haben wir aktuell zu wenig Fonds in Deutschland, zu kleine Fonds in Deutschland und da brauchen wir größere Fonds. Da müssen wir auch von staatlicher Seite her schauen, wie schaffen wir, dass mehr privates Kapital in den Bereich geht und dort investiert wird, weil ansonsten hat man so, ob man das jetzt ein Tal des Todes oder Tal der Tränen nennen möchte, gerade so in dem Bereich, wenn man von also quasi diesen ersten Funding-Runden dann weitergeht, wo man dann wirklich diese großen Kapitalbereiche braucht von 50 Millionen, 100 Millionen. Und da müssen wir rangehen, weil sonst die ganzen tollen Technologien, die wir in Deutschland entwickeln, ob das Raumfahrt ist, ob das Luftfahrt ist, ob das Quantencomputer ist oder auch Fusionsenergie ist, an den Punkt kommen, dass wir die Unternehmen hier gründen, dass wir sie über die ersten Phasen entwickeln und sie dann alle an den Punkt kommen, wo sie entweder ins Ausland gehen müssen oder ausländisches Kapital aufnehmen müssen oder im schlimmsten Fall komplett sterben. Und von dem her, das wäre meine erste Forderung, Lücke im Wachstumskapitalbereich schließen, über staatliche Instrumente dafür zu sorgen, dass mehr privates Kapital in den Bereich geht. Das zweite ist eine innovationsfreundliche Regulatorik, also was ich gerade auch angesprochen hatte, dass man einfach sehr frühzeitig bei neuen Technologien mal einen groben Rahmen setzt, sagt, okay, Fusionsenergie wollen wir nicht wie Kernspaltung regulieren, das ist, wie wir drüber nachdenken, einfach mal grob, weil wir sind ja auch Weltmeister da drin, in Deutschland, in Europa, neue Technologien gleich bis ins kleinste Detail regulieren zu wollen. Aber damit machen wir natürlich alles auch langsam und träge. Und das dritte ist für mich das Thema Partnerschaften neu denken. Ich sehe, dass wir in Deutschland immer noch so sehr isoliert über, es gibt Forschung, es gibt Startups, es gibt Industrie nachdenken Und da müssen wir mehr Partnerschaften machen. Es gibt ja immer so dieses Thema Public-Private Partnership und so weiter. Das sehe ich, dass das in zum Beispiel in den USA ganz anders ausgelebt wird. Und da müssen wir ran, da müssen wir schauen, dass wir da mehr Brücken schlagen, weil ich glaube, die großen Themen, die wirklich auch das Land voranbringen können, die kann man nur in Partnerschaften gemeinsam aufbauen.
Ich glaube, das ist auch ein Beispiel, warum ihr vielleicht mit dem US Department of Energy in der Colorado State University zusammenarbeitet. Denn da gibt es Fördermittel. Und da wird dann, glaube ich, so eine Kurzpuls-Laseranlage zusammen entwickelt, ne?
Genau, also wir bauen unseren Technologiedemonstrator aktuell in Kooperation mit der Colorado State University in Colorado, in Fort Collins. Das ist eine 150 Millionen US-Dollar Anlage und die bauen wir gemeinsam.
Und die hättest du eigentlich lieber in Bayern gebaut?
Natürlich hätte ich die gerne in Bayern gebaut, aber ich muss sagen, das sind einfach die amerikanischen Universitäten sehr unternehmerisch, sehen da auch das Potenzial, was man alles aus so einer Anlage in Zukunft machen kann. Und für uns, als das Angebot das gab, das zu bauen, war das eine enorme Beschleunigung unserer Roadmap. Mein Ziel ist es, in 10 Jahren Kraftwerke zu bauen und das hat uns einen großen Schritt näher gebracht zu dem Ziel. Wir können da komplett unsere Technologie demonstrieren. Danach kommt dann aber der nächste große Schritt, eine Anlage zu bauen mit 100 Laserstrahlen und ich hoffe, dass wir die Anlage dann wieder in Deutschland bauen können.
Wenn jetzt jemand sagt, eigentlich haben wir doch genug Strom, wir können auch noch mehr Kernreaktoren bauen, irgendwie alle Länder bauen mehr Kernreaktoren, Deutschland nicht, da wissen wir, wie es funktioniert.
Mein Hauptargument gegen die Kernspaltung ist, dass die Kernspaltung nicht wirtschaftlich ist. Also die Reaktoren, die jetzt gerade in Finnland, in England ans Netz gingen, die produzieren zwar Strom, aber zu Kostenpunkten, die nicht wirtschaftlich sind. Aus meiner Sicht.
Wie kriegt Frankreich das denn hin? Weil die haben irgendwie 70% Atomstrom und wahnsinnig günstigen Strom.
Ich kenne jetzt nur die Kosten von denen, die jetzt neu gebaut worden sind. Und aus meiner Sicht muss am Ende, egal welche Technologie am Ende Strom produziert, muss zu wirtschaftlich attraktiven Preisen auch passieren. Und bei der Fusionsenergie sehe ich einen sehr klaren Pfad, wie man auf 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde kommt, die es direkt dort produzieren kann, wo wir den Strom brauchen. Und aus meiner Sicht ist das einfach die Energiequelle, die wir im Energiemix der Zukunft brauchen. Und von dem her, also ja, ist es das, was wir fördern und vorantreiben müssen.
Wie kann man jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer euch supporten und sozusagen kann man so ein bisschen irgendwo beobachten und sagen, oh, jetzt sind irgendwie noch bis in 10 Jahren das erste Gerät steht. Gibt es noch diese 3 Gates, durch die ihr durchgehen müsst? Also was sind so noch ganz, ganz wichtige Themen, die man in Schlagwörtern beschreiben kann, die jetzt in den nächsten Jahren oder vielleicht auch dieses Jahr vor euch liegen?
Also wir machen momentan auch schon Experimente an bestehenden Laseranlagen, unter anderem an einer Laseranlage in Rumänien, haben da dieses Jahr im Frühling sehr erfolgreich ein Experiment gemacht, werden da noch weitere Experimente durchführen. Also momentan extrem viel Physikvalidierung und Nachweisen in Experimenten, dass das alles genauso funktioniert, wie wir es in Simulationen davor gesehen haben. Wir haben schon über 2000 Experimente gemacht. Wir sehen, dass die Kerntreiber alle genauso funktionieren in der Realität, wie wir es davor in der Simulation vorhergesagt haben. Aber ich würde sagen, das ist auf der einen Seite noch ein starker Fokus, dass wir das aktuell an bestehenden Laseranlagen weitermachen. Wir sagen Phase 1 Marble Fusion, bestehende Lasersysteme nutzen. Phase 2 ist dann unsere eigene Technologie-Demonstrationsanlage, die wir gerade in Colorado bauen. Das ist neueste Lasertechnik, die wir da reinbringen, die wir aktuell schon entwickeln. Da können wir Ende zu Ende den kompletten Physikprozess zeigen, mit den Parametern, wie sie für uns passen. Phase 2 Marble Fusion. Diese Anlage wird Ende 2026 fertiggestellt und ist dann ab 2027 im Einsatz. Und parallel planen wir gerade schon unser großes Demonstrationskraftwerk. Das würde ich Anfang der 2030er gerne fertig gebaut haben, dass es dann in den Einsatz kommt, dass wir dann einmal wirklich diese Anlage mit diesen 100 plus Laserstrahlen gezeigt haben und um dann auch in den Rollout von kommerziellen Kraftwerken ab 2035 zu gehen.
Wenn du mal so nach rechts und links guckst, welche anderen Technologien jetzt irgendwie auch noch emergen, die sagen, noch mehr Strom, noch weniger Abgase, gibt es da irgendwas anderes oder ist tatsächlich die Fusionsreaktoren Stromgewinnung das, wo alle gesagt haben, okay, wenn es jetzt das nächste Level gibt nach Kernkraft und fossilen und natürlich auch regenerativen, dann wird es die Kernfusion sein?
Also ich sehe das Ganze relativ entspannt. Ich finde, es gibt viele tolle Technologien, die gerade links und rechts am Entstehen sind. Auch ob das jetzt Long-Term Storage ist, ob das jetzt Direct Carbon Capture ist oder anderes. Ich glaube, oder ich weiß, wir werden in Zukunft noch viel mehr Strom brauchen. Es gibt Studien, die sagen, dass zwischen 2020 und 2050 global sich entweder der Stromverbrauch verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, was auch immer wird, ist am Ende auch egal. Es wird einfach viel, viel mehr Strom brauchen. Von dem her, aus meiner Sicht, wir brauchen alle Technologien und davon noch viel mehr. Und wenn wir irgendwann in die Luxussituation kommen, dass wir auf einmal zu viel CO2-freien, sauberen, sicheren, bezahlbaren Strom haben, dann werden wir als Menschen auch viele tolle Sachen noch finden, die wir damit anstellen können. Vielleicht auch noch eine andere Zahl. Hier auf der Konferenz wird ja auch überall über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Data Center mit künstlicher Intelligenz brauchen 20-mal mehr Strom als Data Center ohne künstliche Intelligenz. Und Sam Altman zum Beispiel von OpenAI hat auch in eine Fusionsfirma in den USA investiert und hat dieses Jahr in Davos.
Er privat?
Er privat, ja.
Nice.
Okay. Ja, wir bräuchten auch noch ein paar Sam Altmans hier in Deutschland, die dann vielleicht auch in solche Technologien investieren können. Na, er wurde in Davos zu dem Investment gefragt und er hat gesagt, es ist ganz klar, das weitere Ausrollen der künstlichen Intelligenz braucht einen Breakthrough in der Energy Generation. Und er hat gesagt, Fusion needs AI und AI needs Fusion. Und das ist, warum er investiert hat. Weil natürlich können wir auch durch künstliche Intelligenz unsere Code-Entwicklung, unsere Simulationen und so weiter beschleunigen. Also klar, deswegen Fusion needs AI, aber AI needs auch Fusion. Von dem her, ich glaube, wir werden so viel mehr Strom in Zukunft brauchen. Von dem her, zu deiner Frage zu den Technologien, wir sollten in alle Technologien, die einen sinnvollen Beitrag dazu leisten können, die uns anschauen in Deutschland, die fördern, weil wir werden das alles in Zukunft brauchen.
Gibt es irgendwas, was ich als Konsumer ändern kann, damit am Ende des Tages auch bei der Politik mehr ankommt, dass man solche Unternehmen wie euch mehr fördern sollte? Also habe ich da überhaupt eine Möglichkeit oder kann ich nur diesen Podcast liken und ich schicke dir dann eine WhatsApp und sage, wie viele Likes wir bekommen haben?
Ich glaube, es ist wichtig, einfach immer wieder auf das Thema hinzuweisen, dass wir mehr tun müssen in Deutschland im Bereich und zwar grundsätzlich im Deep-Tech-Bereich. Also ich sehe uns da auch wirklich nur als ein Beispiel. Ich war zuletzt bei einem Deep-Tech-Roundtable gesessen. Da war von Raketen über Lufttaxis, über Quantencomputer, über Sprachmodelle, über Fusionsenergie alle gesessen und alle hatten die gleichen Herausforderungen gehabt. Alle sprechen über die Lücke im Wachstumskapitalbereich. Alle sprechen über eine innovationsfreundliche Regulatorik. Alle sehen vielleicht noch einen Punkt, den wir noch nicht so stark adressiert haben, ist auch die Rolle des Staates. Was man an anderen Stellen ja sieht, ist, dass der Staat auch sehr früh als Anchor-Customer reinkommt. Mhm. Und SpaceX hätte es wahrscheinlich nie in der Größe gegeben, wenn ich die NASA früh als Kunde reingekommen wäre. Also da auch die Rolle des Staates neu definieren und sehen, okay, der Staat kann auch frühzeitig als Kunde reingehen, dadurch ein Marktrisiko wegnehmen, weil sozusagen die ersten Absätze schon gesichert sind. Und in unserem Fall muss das ja nicht nur das fertige Fusionskraftwerk sein, sondern kann auch schon ein Prototyp oder Entwicklungsstufen auf dem Weg dahin sein. Also auch diese Rolle neu zu definieren. Und ich fand das so augenöffnend an dem Roundtable zu sehen, okay, es sind die gleichen Herausforderungen, die alle umtreiben. Da kann man sagen, Mensch, vielleicht eine einzige Firma, vielleicht bekommt dies einfach nicht richtig hin. Aber wenn alle genau die gleichen Herausforderungen haben, scheint es ja eher ein Problem im System zu sein. Und ich glaube, da, wer auch immer zuhört und wer auch immer sieht, dass er an irgendeinen von diesen Stellen einen Hebel hat, anzusetzen, das hilft auf jeden Fall.
Gibt es irgendwie, falls Leute das Thema interessant finden und leider jetzt durch meine Fragen noch nicht alles beantwortet bekommen haben, gibt es irgendwie ein cooles YouTube-Video, wo du sagst, ja, wer das einmal guckt, der hat im Grunde verstanden, worum es geht? Oder also es gibt ja so auch, muss ja gar nicht von euch sein, aber gibt ja auch so irgendwie so Kanäle wie Kurz gesagt oder gibt auch so eine deutsche Sabine Hossenfelder? Kennst du die? Okay, nee, die auf YouTube irgendwie Millionen Reichweite hat und irgendwie Physikzeug erklärt. Also gibt es irgendwas, wo ich mir in 10 Minuten mal was anlesen oder durchgucken kann?
Also wir haben bei uns auf der Webseite auf der einen Seite viel Material, haben da auch einen Pressebereich, wo wir relevante Artikel und ähnliches haben. Also ich glaube, da kommt man schon mal relativ weit, wenn man einmal auf unsere Webseite geht und sich da alles anschaut. Und dann gibt es sicherlich dazu auch viele YouTube-Videos. Ich könnte jetzt aber nicht ein spezifisches sagen, wo ich sagen würde, das ist jetzt genau das Richtige. Aber es gibt da schon etliche, ja.
Spannend. Gibt es dieses Jahr noch irgendeinen Meilenstein, auf den du dich freust, über den du noch nicht reden darfst?
Ja, wir haben noch mal ein großes, wichtiges Experiment im Juli, August. Das wird noch mal ein Riesenmeilenstein für uns sein.
Wie könnte ich da zugucken?
Da wahrscheinlich eher...
Sie überlegt noch.
Nein, okay,
sie hat fertig überlegt.
Also das ist immer schwierig, bei einem Experiment selbst zuzuschauen, weil das natürlich im Inneren von Laseranlagen stattfindet. Aber nachdem wir die Daten ausgewertet haben, also auch wie bei den vergangenen Experimenten, werden wir natürlich auch die relevanten Erkenntnisse dann veröffentlichen und rausbringen, ja.
Okay, spannend. Und das passiert dieses Jahr noch?
Das passiert auch dieses Jahr, ja.
Okay, das heißt auf jeden Fall in euren Newsletter eintragen oder euch auf Social Media folgen, I don't know.
Social Media folgen.
Du bist auf LinkedIn aktiv?
Auf LinkedIn, genau. Ich selber, aber auch Marvel Fusion, der Account, teilt da immer wieder alles Relevante, was bei uns passiert. Immer mal wieder auf unsere Webseite vorbeischauen, da kriegt man schon viel mit.
Toll. Also natürlich, habe ich jetzt nicht genug verstanden, um die gute Tipps zu geben, aber auf jeden Fall habe ich verstanden, für mich war das, glaube ich, sehr erhellend zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, ein Kraftwerk wird irgendwo weggenommen und wir bauen dafür ein neues, sondern dass ihr gesagt, das ist alles so klein und das ist alles so, braucht halt eben nicht riesengroße, hektarweise Grundflächen, sondern halt wirklich nur ein paar tausend Quadratmeter oder vielleicht irgendwie ein paar 10.000 Quadratmeter. Ich glaube, das ist etwas, was ich total spannend fand, dass man also sagt, man bringt den Strom dahin, wo er gebraucht wird. Das finde ich ziemlich cool. Und ich fand es auch wirklich spannend zu hören, dass du sagst, dass wahrscheinlich weniger als eine halbe Tonne Material wird da pro Jahr verstromt.
Ja.
Das ist natürlich schon ein kompletter Unterschied.
Das ist die dichteste Energiequelle, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Also von dem her, ja, aus meiner Sicht alternativlos.
Welcher Physiker hat zu dem Thema irgendwie tolle Sachen gemacht, die man kennt? Also gibt es da... Ist die Idee schon 100 Jahre alt von Einstein von 1905 oder ist das...
Ist tatsächlich, also der Physikansatz selber wurde bei uns innerhalb der Firma entwickelt.
Oha.
Von unseren beiden Chefwissenschaftlern Hartmut Ruhl und Georg Korn. Von dem her, es wurde bei uns in der Firma entwickelt, ja.
Okay, ja krass. Vielen Dank fürs Informieren. Ganz, ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, falls dir noch irgendwas einfällt, was wir für dich tun können, wen wir anrufen sollen oder welche PolitikerInnen wir auf Facebook anschreiben sollen, dann lasst sie mich wissen. Ich glaube, alle, die hier zuhören, sind total auf eurer Seite, denn irgendwie zu hören, sauberer Strom in großer Menge, ohne das Angst zu haben, dass in 10 Jahren nicht genug Strom da ist, hört sich wahnsinnig gut an und ist ein ganz, ganz toller Job. Und vielen Dank, glaube ich, auch in unserem HörerInnen-Namen, dass ihr sowas Tolles macht.
Ja, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Danke für die tollen Fragen und fürs tolle Gespräch.
Das war's diese Woche. Wie ihr wahrscheinlich, weil ihr jetzt noch mithört, rausbekommen habt, ist das sehr spannend und ihr müsst also unbedingt mal bei Heike auf ihrem LinkedIn mitlesen und bei Heike auf der Webseite angucken. Und ich, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von YouTube-Videos und da gibt es so tolle Explainer, die sind dann 20 Minuten, 30 Minuten, aber es ist einfach so, macht so einen Spaß, anstatt eines Podcasts mal zu verstehen, wie funktioniert überhaupt Kernfusion. Und das werde ich, glaube ich, heute Abend auch nochmal machen zum Einschlafen und das lege ich auch jedem von den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder live. Insofern dringend abonnieren und nächste Woche wieder einschalten. Das war's, würde ich sagen. Und liebe digitale Grüße von
Heike
und von Christoph. Ciao.